gibt so viel, was wir von unseren Müttern lernen können. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Meine Mama ist auch heute hier. Sehr schön. Das freut mich. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet für euch, deswegen so ein bisschen Unterricht heute. Aber mal gucken, ob das alles hier klappt, dass jeder das sieht und funktioniert. Super. Wir sind in unserer Predigtserie über den Heiligen Geist. Wir gehen Richtung Pfingsten und da habe ich mir gedacht, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Was glauben wir eigentlich, wenn es um den Heiligen Geist geht? Und an Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist, lesen wir in der Bibel, dass die gute Nachricht von Jesus in vielen Sprachen gleichzeitig verkündigt worden ist und aus einer kleinen jüdischen Gruppe wurde eine große Bewegung, die jede Nation und jede Sprache erreicht hat. Und deswegen wollen wir in dieser Predigtserie verschiedene Sprachen hören, die in unserer Kirche vertreten sind. Leute, die den Bibeltext vorlesen von heute. Und heute ist das der Emu, der den Predigttext auf Griechisch vorlesen wird. Und dann einmal, damit wir es verstehen, auch auf Deutsch. Emu.
Ja, ich weiß nicht, ob wir den gleich da haben, den Bibeltext. Vielleicht könnt ihr ja mit Griechisch lesen, ne? Aber ich lese uns jetzt den Text auf Griechisch einmal vor. Echo pola akoma nasaspo. Omus vemborite tora nata vastazete. Αλλά όταν έρθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάζει εμένα, επειδή από το δικό μου, θα πάρει και θα το αναγγείλει σε σας. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα ότι από το δικό μου θα πάρει και θα σας το αναγγείλει. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
Vielen Dank, Emu. Ich finde, auf Griechisch hört sich das irgendwie kraftvoller an. So, and if you don't speak German or need English translation, ich kriege gerade ein Zeichen, wir haben no English translation. Okay, dann muss ich ganz besonders langsam sprechen heute. Okay, super. Wir starten. Komm, Heiliger Geist. Und in dieser Serie wollen wir anschauen, wie die Bibel den Heiligen Geist beschreibt. Und das Spannende ist, die Bibel beschreibt ihn nicht nur irgendwie, sondern beschreibt ihn sehr oft mit Bildern. Nicht einfach nur Definitionen, sondern Bildern. Und durch die Bilder soll etwas uns angesprochen werden, soll uns helfen, das zu verstehen, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt, sodass es nicht nur einfach in unserem Kopf ist, sondern dass es in unseren Herzen reingeht, wie der Heilige Geist wirken möchte und wie er unser Leben bereichern wird. Und in den nächsten Wochen werden wir uns die verschiedenen Bilder des Heiligen Geistes anschauen. Die Bilder Wasser, Taube und Wind. Und jedes dieser Bilder zeigt uns eine andere Facette des Heiligen Geistes. Und heute möchte ich mit dem ersten Bild, mit dem Bild Wasser anfangen. Was bedeutet es, dass der Heilige Geist wie lebendiges Wasser ist? Und was heißt das für unser Leben, für unsere Sehnsucht, für vielleicht unsere Müdigkeit, für unsere Enttäuschung, unsere Hoffnung? Man kann die Geschichte der frühen Kirche
nicht erzählen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du die Apostelgeschichte anschaust, siehst du immer wieder, wie der Heilige Geist durch normale Menschen, natürliche Menschen, übernatürlich wirkt. Und das, was wir sehen, während wir durch die Bibel hindurchgehen, ist, dass es nicht nur in der Apostelgeschichte war, sondern es ist wie eine Geschichte, das Bild des Wassers zieht sich von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel hindurch. Und wir werden eine Bewegung machen durch die Bibel hindurch. Und zwar, wir werden anfangen bei Gott, der Geist bringt Leben ins Chaos. Jesus, die Quelle des lebendigen Wassers. Wir, der Geist wird unser Inneres ausgegossen. Und andere, was Gott in uns heilt, soll durch andere oder zu anderen hinfließen. Und das ist vielleicht ein bisschen viel Information am Anfang, aber deswegen habe ich meine schöne Flipchart hier. Ich werde versuchen, kreativ zu sein und mal reinschauen. Aber das Bild von Wasser an sich finde ich schon ein besonderes Bild. Denn oft denken wir über Wasser gar nicht nach. Wenn wir den Wasserhahn anmachen, haben wir gar keine Vorstellung, wie viel Wasser da eigentlich durchfließt. Wir trinken ein Glas Wasser, wir duschen, wir kochen, wir waschen unsere Hände. Wasser ist für uns einfach irgendwie da hier in Deutschland. Aber wenn man genauer hinschaut, ist Wasser nicht einfach nur irgendein Element unseres Lebens. Wasser ist die Grundlage unseres Lebens. Ungefähr 71% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Unser Planet aus dem Weltall betrachtet, wird nicht umsonst der blaue Planet genannt. Und auch wir selbst bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Der Körper eines erwachsenen Menschen besteht bis zu 60% aus Wasser. Unser Gehirn und unser Herz sogar zu 73% aus Wasser. Unsere Lunge zu etwa 83% aus Wasser. Das heißt, Wasser ist nicht nur um uns herum, Wasser ist in uns und Wasser hält uns am Leben. Und genau deshalb können wir ohne Wasser nicht lange überleben. Ohne Essen kannst du einige Tage aushalten, aber ohne Wasser sprechen wir nicht von Wochen, sondern von wenigen Tagen. Der Körper braucht Wasser, um Temperatur zu regulieren, Nährstoffe zu transportieren, Organe zu schützen und überhaupt irgendwie funktionsfähig zu bleiben. Und es ist interessant, wenn Wissenschaftler nach Leben außerhalb der Erde suchen, dann ist immer die erste Frage, gibt es auf diesem Planeten Wasser? Denn Leben, wie wir es kennen, ist ohne Wasser nicht denkbar. Mit anderen Worten, wo Wasser ist, da besteht die Möglichkeit von Leben. Und wo Wasser fehlt, da stirbt Leben. Wenn Wasser fehlt, wird der Boden trocken, Pflanzen verdorren, Frucht bleibt aus, Leben wird mühsam, hart, staubig. Aber wenn Wasser kommt, verändert sich etwas. Ein ausgetrockneter Boden kann wieder weich werden. Was tot aussah, kann wieder lebendig werden. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum die Bibel Wasser als eines der stärksten Symbole und Bilder für den Heiligen Geist verwendet. Denn der Heilige Geist ist nicht nur einfach eine religiöse Idee, eine übernatürliche Kraft. Es ist Gottes Gegenwart, die Leben bringt. Er kommt dahin, wo wir innerlich trocken geworden sind. Dahin, wo unser Glaube vielleicht müde geworden ist. Dahin, wo wir gerade irgendwie nur funktionieren, aber nicht wirklich lebendig sind. Darin, wo unsere Seele gerade durstig ist. Und heute schauen wir uns dieses Bild genau an. Der Heilige Geist als Wasser, als lebendiges Wasser, als Gottes Antwort auf unseren inneren Durst, die Antwort auf unser inneres Chaos. Und alles fängt bei Gott an. Und wir lesen Folgendes direkt in der ersten, im ersten Buch, auf der ersten Seite. Wir lesen drei Szenen dort, ganz am Anfang der Bibel. Und zwar die Szenen Schöpfung, Sündenfall und Verheißung. Und wenn wir in das erste Buch, Kapitel 1 schauen, sehen wir, wie dort der Vater ist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir lesen folgende Verse, 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also hier haben wir das Wasser und der Heilige Geist war präsent. Das war am Anfang. Und in der Welt des alten Orients, in der die Genesis-Geschichte hervorgegangen ist, weckte Wasser nicht ein Gefühl von Entspannung. Wasser in der damaligen Zeit, weil es noch nicht erforscht war, war eher eine Gefahr, ein gefürchteter Ort. Denn im alten Orient gab es viele Götter, die sie sich so vorgestellt haben. Und die gefährlichsten Götter in der damaligen Sage waren die Götter des Meeres, weil das so unbekannt und so tief war. Das heißt, für sie damals war Wasser und hier auch im Vers 1 ein Bild von Chaos, von was passiert da, von Gefahr, was ausgedrückt war. Und nicht ein Bild wie wir, wenn wir irgendwie am Meer liegen und denken, Wasser ist schön, sondern für die war das Wasser Gefahr. Und da heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ein Theologe schreibt, die beste Übersetzung dieser Stelle ist, und der Geist Gottes schwebte über den chaotischen, zerstörerischen Wasser der Schöpfung. Und während die Geschichte im Alten Testament weitergeht, sehen wir, dass Wasser weiterhin ein Bild für Chaos, Katastrophe, Unordnung ist im Buch Hiob, Psalm 74, Psalm 89. Diesen ganzen Kontext nehmen wir zurück zu den ersten Worten der Bibel, zur Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schwebte der Heilige Geist, er wartete und er schwebte über dem Chaos, was da war. Und als der Vater das Wort spricht, berührt der Geist das Chaos und es entsteht Ordnung. Plötzlich wird Licht von Finsternis getrennt, Land wird vom Meer getrennt. Aber es geht um mehr als nur um die Organisation des Chaos. Es entsteht tatsächlich Leben an dem Ort, wo vorher Verwirrung und Unordnung war. Jetzt gibt es Freude, Schönheit, Hoffnung, das Paradies, der Garten Eden entsteht. Aus dem ersten Kapitel der Bibel lernen wir, der Heilige Geist beseitigt nicht einfach nur Unordnung. Der Heilige Geist macht den Ort der Dunkelheit, der Ort der Angst zu einer Oase, die voller Leben nur so wimmelt, den Garten Eden. Und ich habe überlegt, wie ich den malen kann, der Garten Eden. Ich mache mal hier schöne Bäume hin und wir lesen davon, dass ein Fluss da ist. Das ist Eden, das Paradies. Hier ist Frieden, hier ist alles in Ordnung. Das heißt, von Chaos gibt es am Anfang diese Bewegung hin, von Chaos hin ins Paradies und alles ist gut. Das ist 1. Mose 1 und 2. Soweit lesen wir da. Und dann bringt uns das Ganze zum Sündenfall. Es dauert nicht lange, bis Adam und Eva gegen Gott rebellieren. Das ist der Konflikt, den wir den Sündenfall nennen. Und sie verlassen den Garten Eden und gehen zurück. Und interessant ist, heißt es, sie gehen zurück nach Osten. Das heißt, hier haben wir den Sündenfall. Den Sündenfall, von dem wir in der Bibel lesen. Und deshalb gibt es zwar Momente voller Staunen und Freude in unserem Leben und Schönheit, aber ein großer Teil unseres Lebens ist wieder geprägt von Chaos, von Angst, von Nöten, weil der Mensch sich entschieden hat. Er war da, hat sich entschieden, ich weiß es besser, und es gab eine Bewegung zurück in das Chaos. Und dann kommt die wunderbare Verheißung. Wir gehen in der Bibel ein bisschen weiter zu Hesekiel 47. Und während die biblische Geschichte weitergeht, wird Wasser, das einmal schrecklich und unbekannte symbolisierte, zu einem Symbol für die Verheißung Gottes für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wird dann in den Psalmen und Sprüchen, in den Propheten von Jesaja, Jeremia und Joel, später auch im Neuen Testament durch die Evangelisten mit Wasser beschrieben, aber am lebendigsten wird diese Verheißung in der wunderschönen Prophetie von Hesekiel. Und ich möchte sie euch vorlesen, diese Prophetie, die geschrieben ist, die genau das wieder darstellen soll, was passiert. Ich schreibe mal hier Hesekiel dazu. Hesekiel, super. Hesekiel, und er schreibt Folgendes. Hesekiel 47, ab Vers 1. Dann führte er mich zurück zum Eingang des Tempels und ich sah Wasser unter der Schwelle des Tempels hervorfließen nach Osten hin. Denn der Tempel war nach Osten ausgerichtet. Das Wasser floss unter der rechten Seite des Tempels hervor, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten zeigt. Und siehe, das Wasser rieselte von der Südseite herab. Als der Mann mit der Messschnur in der Hand nach Osten ging, maß er 1000 Ellen ab und führte mich durch das Wasser. Er ging mit mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und führte mich durch das Wasser. Es ging mir bis an die Knie. Wieder maß er 1000 Ellen ab und führte mich hindurch. Das Wasser ging mir bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen. Jetzt war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchqueren konnte. Das Wasser war so tief geworden, dass man darin schwimmen musste. Ein Fluss, den niemand durchqueren konnte. Er fragte mich, Menschensohn, siehst du das? Und dann führte er mich zurück an das Ufer des Flusses. Als ich dort ankam, sah ich auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt in die östlichen Gegend hinab in die Arab und mündet ins Tote Meer. Wenn es in das Meer fließt, wie das salzige Wasser gesund, überall, wohin der Fluss kommt, werden Schwärme von Lebewesen leben. Es wird sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin fließt und das salzige Wasser gesund macht. Wo der Fluss hinkommt, wird alles leben. Fischer werden am Ufer stehen, von En-Gedi bis En-Gladim. Dort wird es Plätze geben, um Netze auszubreiten. Die Fische werden von vielerlei Art sein, wie die Fische des großen Meeres. An beiden Ufern des Flusses werden alle möglichen Fruchtbäume wachsen. Ihre Blätter werden nicht verwelken und ihre Früchte werden nicht aufhören. Jeden Monat werden sie Frucht tragen, weil das Wasser aus dem Heiligtum zu ihnen fließt. Ihre Früchte werden zur Nahrung dienen und ihre Blätter zur Heilung. Hier sehen wir Folgendes, ein Bild beschrieben von sozusagen im Tempel, von der Gegenwart Gottes, vom Paradies fließt ein Strom und immer wieder kam das Wort hin, Osten, nach Osten fließt es, weil Gott eine Sehnsucht hat. Er möchte uns begegnen in dem Chaos, wo wir sind. Er bleibt nicht einfach hier und sagt, mal gucken, ob sie es auf die andere Seite schaffen, sondern da kommt ein Strom, der hin zu uns fließt und der das Chaos verändern möchte. Und wie ihr gelesen habt, das, was tot ist, das tote Meer, soll wieder lebendig werden. Da soll Leben entstehen, da soll Heilung geschehen. Es soll wieder, da wo Chaos ist, er möchte uns zurückführen. Das ist die wunderbare Verheißung, die schon angesprochen worden ist. Eine Prophetie von dem Propheten, um uns ein Bild zu malen, was geschehen soll. Und ich finde es ein wunderbares Bild. Und das ist wunderbar, die erste Einladung auch zu hören. Steig in den Fluss mit rein, geh in den Fluss mit rein, guck nicht von außen zu und sag, geh mit mir in den Strom. Die Einladung lautet also, komm hinein in den Fluss des Heiligen Geistes, in das Wasser des Heiligen Geistes, um zu erleben, wie Gott den Ort deiner Angst und Verwirrung, des Chaos, zu einem Ort des Lebens, Friedens und Ordnung macht. Und diese Einladung war für die Christen damals ein zentraler Aspekt. Aber zweitens gibt es eine Einladung zu werden, verändert zu werden, Teil der Strömung zu werden, die Heilung in die Welt bringt. Nicht nur zu kommen, sondern auch zu werden, ein geisterfülltes Leben als Nachfolger von Jesus Christus zu führen. Und dann gehen wir weiter. All das bringt uns zur zweiten Bewegung, und zwar Jesus, die Quelle des lebendigen Wassers. Wenn wir vom Buch Hesekiel weitergehen in der Bibel, kommen wir zum Johannesevangelium im Neuen Testament, wo Jesus diese Vision aufgreift und Folgendes macht. Das ist jetzt Jesus und die Einladung. Er greift das Bild von Hesekiel auf und wir lesen Folgendes, Johannes 7 ab Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, Punkt, bleiben wir stehen. Und ich möchte kurz erklären, weil der Kontext ist wichtig, damit wir die Bibelstelle verstehen. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, was für ein Fest war es? Es war das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist ein zweiwöchiges Fest, bei dem das ganze Volk Israel nach Jerusalem kam, um dort in Laubhütten zu zelten. Das Fest, an dem Jesus hier in Johannes 7 teilnimmt, ist also genau dieses eine Fest, dieses Laubhüttenfest. Und das, was dieses Fest verdeutlicht, ist die Sehnsucht von der Prophetie von Hesekiel. Das ist der Kontext. Denn einmal im Jahr kamen die Juden zusammen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Eimer gefüllt mit Wasser, sind zum Tempel gegangen, haben den Eimer ausgeschüttet für 2 Wochen lang. Und um dieses Bild zu symbolisieren, das Wasser soll wieder fließen von der Gegenwart Gottes, vom Tempel in unser Leben. Weil in der damaligen Zeit, es war so ein Chaos da. Sie haben so unter der Unterdrückung der Römer gelitten. Und das war eine Sehnsucht. Wir wollen das immer wieder feiern, uns daran erinnern. Irgendwann wird es in Erfüllung gehen. Und es war am Höhepunkt des Festes. Am Höhepunkt wurde nicht nur ein Behälter mit Wasser ausgekippt, sondern es wurden mehrere Behälter aus dem Fluss genommen und ausgekippt, damit es irgendwie einen Strom andeuten sollte, der fließen sollte vom Tempel zu den verschiedenen, an den verschiedenen Orten. Und in diesem Moment hinein, am Höhepunkt dieses Festes, tritt Jesus auf, inmitten von Leuten, die da stehen und die Bedeutung dieser Sehnsucht haben. Da waren vielleicht Leute, die hatten Tränen in den Augen, die vielleicht durch schwere Zeiten durchgegangen sind, die gerade Chaos erlebt haben und eine Sehnsucht haben. Gott, schenke doch diese Errettung, schenke doch wieder Frieden, wirke du doch wieder in unserem Leben. Die waren so berührt und in dem Moment tritt Jesus auf, am Höhepunkt des Festes. Und wir lesen Folgendes. Er sagt, Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es die Schrift verheißt. Er unterbricht auf ganz dramatische Art und Weise diesen hohen Feiertag, um eine zweifache Einladung auszusprechen. Die Einladung zu kommen. Bist du durstig? Komm zu mir und trinke. Ich bin der lebendige Fluss. Worauf ihr im Tempel wartet, könnt ihr jetzt direkt empfangen. Kommt zu mir, empfangt Frieden, aber nicht da einfach nur stehen zu bleiben. Die zweite Einladung ist, zu werden, nicht nur zu ihm zu kommen, sondern Teil dieser Strömung, dieses Flusses zu werden. Vers 39, da heißt es weiter, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus Christus glaubten. Da ist die Verheißung, ist nicht nur kommt zum Fluss, sondern ihr werdet empfangen. Der Heilige Geist, das Bild vom Wasser, werdet ihr empfangen. Alles, was der Fluss in Hesekiels Vision war, wurde Jesus für uns in dieser Welt. Er verließ den Himmel, das Paradies, um uns nachzugehen, die wir nach Osten gewandert sind. Er nannte seine Jünger Menschen Fischer, genau wie die Fischer in Hesekiels Vision am Ufer standen. Wie die Bäume am Fluss versorgte er die Hungrigen und heilte die Kranken. Und dann schuf er durch seinen Tod und seine Auferstehung Leben an leblosen Orten. Und für alle, die zu ihm kamen, für alle, die seine Einladung annahmen, wurde diese Verheißung auch in ihnen lebendig. Aber nicht sofort, denn Johannes fügt hier direkt hinzu, dass der Geist nicht genau in diesem Moment gegeben worden ist. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Das ist die Einladung. Dann kommen wir einen Schritt weiter. Wir gehen von Johannes zur Apostelgeschichte. Und hier sehen wir Folgendes. Apostelgeschichte 2, das Pfingstfest, das da ist. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 17, die Erfüllung dieser Einladung. Hier kommt die Erfüllung an Pfingsten. Und da lesen wir das Folgende. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Der Geist wird ausgegossen. Warum ausgegossen? Weil er das Bild von Wasser gebraucht. Und wer wird mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Hier wird, heißt es, werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Jeder, der will, jeder, der demütig genug ist und auf seine innere Welt schaut und sagt, ey, ich kann das Chaos in mir nicht selber ordnen. Ich bin innerlich ausgetrocknet und brauche dieses Wasser des Lebens. Vers 33, Apostelgeschichte 2. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Wieder dieses Bild ausgegossen. Der Fluss lebendigen Wassers ist ausgegossen und deswegen die Einladung, komm und trinke. Das ist das Bild von der Apostelgeschichte, die Erfüllung. Und das bringt uns weiter in der Bibel zu dem nächsten Punkt. Und zwar, wir gehen jetzt von Apostelgeschichte noch ein bisschen weiter ans Ende der Bibel, zur Offenbarung. Und wir lesen in Offenbarung 22, was interessant ist, aber wir bleiben mal ganz kurz bei Offenbarung 21 stehen, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar lesen wir in Offenbarung 21 folgenden Vers. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Das ist ein interessanter Vers, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an das Meer denke. Also es ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, wenn du am Meer liegst und ein Käffchen oder irgendwie einen Cocktail trinkst und den Sonnengang dir anschaust. Warum gibt es kein Meer mehr? Was fällt Gott ein, so was Wunderschönes wegzunehmen? Denk wieder dran, an ganz Anfang. Das, was er hier verdeutlicht, was wäre, wenn das Meer, was verschwinden soll, was nicht mehr da ist, was ausgetrocknet ist, nicht das wunderschöne, lebendige, erfrischende Wasser ist, sondern das Chaos, das in unserem Leben ist, die Unordnung, die vielleicht da ist, dass Gott sagt, es wird kein Meer mehr geben, dass er eigentlich ausdrücken würde, es wird kein Chaos mehr geben, das wird vorbei sein. Das Dunkle, das, was dir Angst macht, das du nicht einschätzen kannst, das Unerforschte, es wird vorbei sein. Das wird es nicht mehr geben, es wird kein Meer mehr geben, aber es wird Folgendes geben. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel. Es wird einen Fluss geben, einen Strom geben. Und wir lesen Folgendes, Offenbarung 22. Dann zeigte mir der Engel einen Strom vom Wasser des Lebens. Hier haben wir ihn wieder. Der Strom, den wir gesehen haben im Garten Eden, von dem Hesekiel die Prophezeiung hatte, von dem Jesus gesagt hat, ist lebendiges Wasser, was er uns geben möchte, das ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Und hier lesen wir, dann zeigte mir der Engel einen Strom vom Wasser des Lebens, klar wie ein Kristall. Er ging vom Thron Gottes und des Lammes aus und floss mitten durch die großen Straßen der Stadt. Auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Klingt irgendwie vertraut. Es gibt kein Meer mehr, absolut, aber noch ein Fluss. Es ist der Fluss, den Hesekiel gesehen hat, in dem er geschwommen ist. Es ist der Fluss von Jesus, der Fluss, von dem er sagt, dass er aus deinem Inneren fließen wird. Es ist die ewige Strömung, der Fluss des Heiligen Geistes, der Fluss des Lebens. Und das ist die Geschichte der Bibel von vorne bis hinten. Die Geschichte des Heiligen Geistes als lebendiges Wasser. Und wir kommen zum letzten Teil. Und zwar dieser Fluss, der da ist, der soll nicht einfach da sein, nur für uns, sondern die Einladung ist, zu kommen. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer durstig ist, der komme zu mir. Die Einladung ist, komm. Und wichtig ist, hier geht es darum, eine Erfahrung zu machen mit dem Heiligen Geist. Nicht nur intellektuell Informationen zu sammeln. Denn auch bei Hesekiel sehen wir genau das Gleiche. Der Mann sagt zu Hesekiel nicht, schau dir das an, guck mal, da ist ein Fluss und schau dir das an und mach das. Sondern was sagt der Mann? Er sagt, geh in den Fluss rein, er führte mich und ich ging mit. Aber wohin geht der Fluss? Ja, keine Ahnung, aber folge mir einfach. Es geht darum, eine Erfahrung zu machen. Es braucht keine Theorie, es braucht eine Erfahrung, es braucht einen Geschmack von lebendigem Wasser, um die Hoffnung in denen von uns zu wecken, die bisher nur im Chaos geschwommen sind. Und so lesen viele von uns eine Stelle wie Hesekiel oder Apostelgeschichte und anstatt in den lebendigen Fluss reinzustürmen wie Kinder an einem heißen Sommertag, stehen wir von außen und schauen aus der sicheren Entfernung zu. Und wir versuchen weiter selbst unser Leben in den Griff zu bekommen. Wir versuchen unsere innere Welt festzuhalten oder zu ordnen. Und jedes Mal, wenn ich sicher bin, dass ich endlich alles aufgeräumt habe in meinem Leben, entsteht das nächste Chaos. Und Jesus platzt heute wieder genauso rein wie vor 2000 Jahren im Tempel damals und sagt dir und mir, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Aber anstatt zu kommen und zu trinken, überlegen wir und diskutieren. Meint das wirklich so? Ist das nicht nur allegorisch? Muss ich mir erstmal überlegen? Und wir sind auf Distanz. Wir haben aus seiner gegenwärtigen Einladung eine allegorische Geschichte aus der Vergangenheit gemacht. Aber mein Wunsch ist, schau nicht nur vom Ufer aus zu. Die Einladung lautet, da ist ein Fluss, Hesekiels Fluss. Siehst du ihn? Siehst du, wohin er fließt? Siehst du das? Aber da nicht stehen zu bleiben, sondern komm rein und schwimm in diesem Fluss. Komm tiefer und tiefer. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne den Heiligen Geist, ich habe ihn schon erlebt. Dann ist die Einladung von Hesekiel und von Jesus und Apostelgeschichte. Komm tiefer hinein in diesen Fluss. Erfahre diesen tiefen Frieden. Und deswegen ist es so wichtig, was Emo gerade vorgelesen hat, diese Bibelstelle von Jesus, als er sagt, es war die letzte Nacht, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Und er sagt Folgendes. Er sagt, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Das, was Jesus hier sagt, alles, was ich euch sage, wird von einer Idee in eurem Kopf zu einer Erfahrung in eurem Leben durch den Heiligen Geist. Deswegen ist es gut, sagt Jesus, dass ich gehen werde, damit der Heilige Geist kommt, dass es nicht nur intellektuell ist, sondern wir sollen nicht hier auf Kopfebene unseren christlichen Glauben leben, wir sollen auf Herzensebene unseren Glauben leben. Und die Einladung ist nicht einfach nur, komm zum Fluss, sondern werde Teil von diesem Strom. Nach meiner persönlichen Erfahrung funktioniert das christliche Leben ohne den Heiligen Geist ziemlich gut, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Denn ohne Teilnahme und ohne Komm und Trink ist es nur eine Weltanschauung, eine nette christliche Philosophie, aber eine Weltanschauung funktioniert nur, solange das Leben gut ist. Aber was machst du mit diesem anhaltenden Kampf von Unfruchtbarkeit, mit dieser meist stillen Trauer, die du in dir trägst und du hast immer wieder Hoffnung von Arzt zu Arzt zu Arzt. Vielleicht ist jetzt die Lösung da, vielleicht wird es jetzt irgendwie klappen. Woher kommt dann neue Hoffnung? Eine Weltanschauung kann dich durch normale Tage bringen. Eine christliche Philosophie kann aber nicht deinen Schmerz heilen, der in dir ist. Oder was ist, wenn du eine Etappe deines Rennens des Lebens beendet hast? Du hast den Master, du hast die Beförderung bekommen, du hast das Statussymbol überreicht bekommen. Was passiert, wenn du dann an diesem Punkt ankommst und du dich auf dem Weg dorthin irgendwo verloren hast? Und jetzt kannst du keine 48 Stunden mehr durchhalten, ohne deine E-Mails zu checken, weil du ängstlich daran hängst, diesen Teil, den du erkämpft hast, irgendwie ja nicht zu verlieren. Oder was ist, nachdem du vor Freund und Familie bei deiner Hochzeit dein Eheversprechen gegeben hast und jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen? Und er hat sich verändert, sie hat sich verändert, du bist irgendwie unglücklich, ihr seid euch irgendwie fremd geworden. Woher kommt Heilung für gebrochene Versprechen, die eigentlich für immer gelten sollen? Oder was ist, wenn der Missbrauch, den du in deiner Kindheit erlebt hast, plötzlich im Erwachsenenalter wieder auftaucht? Du hattest ihn so gut runtergedrückt und vergraben, aber als Erwachsener fängt es an, dich wieder zu quälen. Eine nette christliche Philosophie hilft dir nicht. Eine Philosophie kann dich nicht heilen. Aber der Gott, der Ordnung ins Chaos gesprochen hat, kann es. Der, der vollkommen ist in Kraft und Liebe, kann es. Er kann es. Und vielleicht kann das Worship-Team sich schon mal fertig machen. Ich möchte euch ein Gebet des Psalmisten zeigen. Und zwar Psalm 46, Vers 11. Ein relativ bekanntes Gebet. Und dort lesen wir: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still, kommt zur Ruhe. Und in der Ruhe werdet ihr erleben, erfahren, verstehen, dass ich Gott bin. Aber wisst ihr, was interessant ist? Dieser Vers endet damit, mit dieser Ruhe, mit diesem Frieden. Aber der Vers, dieses Kapitel im Psalm 46 fängt ganz anders an. Es beginnt mit Chaos. Und ich lese euch die ersten Verse dieses Psalms vor. Dort heißt es: Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen. Das Meer, was damals Chaos, Angst, Sorge bereitet. Wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Seht ihr das Bild? Es gibt Chaos. Es ist überall um uns herum. Die Berge beben und die Wasser schäumen. Und das wird nicht einfach aufhören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Chaos und es wird weiterhin Chaos geben. Wir alle kennen Chaos, aber wusstest du, dass es einen Fluss gibt? Hier geht's weiter. Psalm 46, Vers 5. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnung des Höchsten. Dieser Fluss im Psalm 46 ist der Fluss von Hesekiels Prophetie, der Fluss, in dem man schwimmen kann. Es ist der Fluss von Jesus, der aus unserem Inneren herausfließen soll. Es ist der Fluss der Offenbarung, durch das Innere der Stadt fließt. Es ist der Fluss des Heiligen Geistes. Es gibt Chaos, aber es gibt auch den Heiligen Geist, der das Chaos ordnen kann. Und er ordnet nicht nur das Chaos, er macht tote Orte wieder lebendig und füllt sie mit seinem Leben. Der Heilige Geist, er bringt Frieden. Er bringt Ordnung. Aber Frieden erreicht keine Zuschauer. Frieden, das ist das Ergebnis von Teilnahme. Dann kommt Wasser des Lebens. Und die Einladung ist nicht für Beobachtung oder Diskussion. Die Einladung von Jesus, die Einladung von Hesekiel, die Einladung Gottes ist Teilnahme. Und die einzige Person, dieses lebendige Wasser nicht erleben kann, ist der Beobachter, der damit zufrieden ist, am Ufer zu stehen und alles zu analysieren. Die Jesus sagt: Bist du durstig? Komm und trinke. Und zweitens, die Einladung zu werden, das ist ja eine Herausforderung für alle Christen, die sagen: Ich habe den Heiligen Geist. Der Strom Gottes fließt durch mich, der Heilige Geist ist da. Und die Herausforderung ist, dass wir diesen Fluss weiter fließen lassen und ihn nicht für uns behalten. Denn Hesekiels Vision war ein Fluss lebendigen Wassers, der aus dem Tempel heraus in die Welt fließt. Jesus sagt, Johannes 7, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es die Schrift sagt. Woher aus dem Inneren, durch den Heiligen Geist. Und erinnert euch, wir sind der Tempel von der Vision von Hesekiel, aus dem Wasser fließen soll. Wir sind jetzt der Tempel, weil Paulus sagt in 1. Korinther 6, sagt folgendes: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt jetzt in euch. Und das ist die Erfüllung am Ende. Wir empfangen den Heiligen Geist und sollen ihn weitergeben. Es soll fließen, es soll nicht bei uns stehen bleiben. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, dann bleib da nicht stehen, sondern lass ihn fließen. Behalte ihn nicht für dich, gib ihn weiter. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, die ersten Christen zu idealisieren. Boah, damals, da war der Heilige Geist da, da war die Kraft da und die konnten großartige Dinge tun. Aber es waren ganz normale Menschen. Es waren ganz normale Menschen wie du und ich. Aber alles, was wir verstanden haben, ist ein Bild da. Wenn Chaos da ist, brauchen wir nicht im Chaos stehen bleiben. Wir haben die Einladung, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen, der in uns lebt und wirken möchte. Durch den Geist werden die kraftvoll geheilten Menschen zu kraftvollen Heilern in dieser Welt. Den Heiligen Geist zu haben, bedeutet, dass chronisch Ängstliche zu einem Ruhepol mitten auf einer angespannten Arbeitssituation werden können und bildlich Leben ins tote Meer bringen. Und es bedeutet, dass Suchtkranke frei werden können und zu einem sicheren Hafen für andere werden können, die Freiheit suchen. Und es bedeutet, dass Depressive mit unbegreiflicher Freude erfüllt werden können und diese Freude dann weitergeben an andere Menschen, dass Unsichere mutig werden und Menschen in genau das Leben einladen, vor dem sie sich früher versteckt haben, dass Jähzornige mit Selbstbeherrschung überflutet werden können, sodass ihre Veränderung Teil der Heilung für Menschen wird, denen sie früher wehgetan haben. Und so geht es weiter und weiter in jeder vorstellbaren Variante. Und ich möchte euch einladen, auf der einen Seite die Einladung aussprechen von Hesekiel, die Einladung aussprechen von Jesus: Komm und trinke. Empfange den Heiligen Geist. Lass dich neu füllen von ihm. Und auf der anderen Seite auch euch herauszufordern, zu werden, diesen Strom fließen zu lassen von euch. Weil die Hoffnung für eine Stadt wie Düsseldorf, die Hoffnung auf deine Arbeitsstelle, bist nicht du, deine Gaben, deine Talente, sondern ist der Heilige Geist in dir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder auffüllen lassen von ihm. Weil Chaos entsteht von alleine. Unkraut im Garten, du brauchst gar nichts tun. Willst du deinen Garten vertrocknet haben, lass ihn einfach im Sommer liegen. Willst du einen grünen Garten haben, willst du Leben haben, willst du Ordnung haben, dann musst du etwas dafür tun. Und das, was du tun musst, ist, sei still und erkenne, dass er Gott ist. Geh in den Strom rein und lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und ich habe das Team gebeten, sie haben zwei Songs vorbereitet und ich möchte euch einladen in dieser Zeit, dass wir uns ganz bewusst ausstrecken nach einer Berührung von diesem Wasser des Heiligen Geistes. Vielleicht weißt du, da sind Punkte in meinem Leben, die sind trocken. Da ist Chaos. Lade den Heiligen Geist ein. Er ist Experte darin, aus Chaos Ordnung zu machen. Er ist Experte darin, dass was trocken ist, dass er wieder Leben hineinbringt. Und wir haben unser Gebetsteam am Kreuz stehen. Wenn du dir Gebet wünschst, wenn du neu erfüllt werden möchtest vom Heiligen Geist, komm gerne zu unserem Gebetsteam. Wir freuen uns, für dich und mit dir zu beten. Aber alle anderen lade ich ein, sich auszustrecken. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, dass wir uns ausstrecken nach einer frischen Berührung vom Heiligen Geist. Dass er auffüllt, berührt und das tut, was nur er tun kann. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart hier an diesem Ort. Und Jesus, ich danke dir, dass du sagst, wer Durst hat, komme und trinke. Und wir sind hier und wir sagen, wir haben Durst. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die einfach von Chaos, von Dürre betroffen sind. Da, wo Tod ist, wo wir nicht weiter wissen, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst, dass du wirkst, dass du Leben schenkst. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und vielleicht sagst du, hey, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, gar keine Chance mehr. Denk an die Vision von Hesekiel. Das tote Meer, wo kein Leben ist, verwandelt dieses Wasser in Leben. Es ist nichts zu schwer für unseren Gott. Heiliger Geist, fall auf uns, erfülle uns neu.